Ich habe Gott gefragt, Mensch, worüber soll ich hier predigen? Manchmal frage ich euch, kriege ich eine E-Mail, schicke ich eine E-Mail weg und frage, was ist denn dran? Dieses Mal spürte ich, dass in 1. Brief Petrus 1, die Verse 3 bis 12 dran sind. Und in 3 Wochen, am 22. bin ich wieder hier. Und da werde ich den zweiten Teil daraus predigen, denn ich finde, das ist einfach momentan sehr passend. Ich lese erst einmal aus dem 1. Brief des Petrus, Kapitel 1, die Verse 3 bis 5. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem grenzenlosen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, haben wir die Hoffnung auf ein neues, ewiges Leben. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Aber dann, am Ende der Zeit, werdet ihr selbst sehen, wie herrlich das unvergängliche Leben ist, das Gott schon jetzt für euch bereithält. Also diesen ersten Abschnitt von diesem Text finde ich so passend kurz vor Ostern, wo wir darüber neu nachdenken dürfen, wer ist für uns Jesus, was bedeutet das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und ich finde es immer wieder interessant, wie viele Gebete anfangen. Ich bin momentan mit einem Hauskreis in Fahle, denn auch Offenbarung durchzunehmen. Und letztes Mal, als es hier war, habe ich auch das Vaterunser mit uns auch angeschaut. Und es ist erstaunlich, wie oft Anbetung der Grundlage ist für ein Gebet. Zumindest biblisch gesehen. Ich bin immer wieder dabei, mich selbst zu ertappen, wie ich bete. Und häufig bin ich dabei zu sagen, danke, Herr, und dann sofort, gib mir, gib mir, gib mir. Das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Oh, und segne meine Nachbarin oder Arbeitskollegen oder jemand anders. Aber sehr selten kommen wir in dieses, Gott, wir danken dir, weil du es würdig bist. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Danke, Herr. Danke für das, was du für uns getan hast. Denn in deinem großen, grenzenlosen Gnade oder Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind nicht mehr in diesem Reich der Finsternis. Wir leben zwar noch in dieser Welt, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt beherrscht. Gott hat was für uns möglich gemacht. Er hat uns ein neues Leben gegeben. Das Alte ist vergangen. Siehe, Gott sagt, ich habe was Neues geschaffen. Und was Neues in dir geschaffen, jeden Tag. Und weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, haben wir diese Hoffnung auf ein ewiges Leben. Es ist erstaunlich, wenn wir das Neue Testament anschauen, wie stark dieses Thema Hoffnung auch die Christen damals beschäftigt haben. Worauf hoffen wir? Vielleicht auf gutes Wetter? Vielleicht endlich mal in Rente gehen zu können? Vielleicht denn dort gesund zu bleiben so lange? Was ist wirklich unsere Hoffnung? Ich glaube, wenn ich in die verschiedenen Gemeinden hineinkäme und fragte, Mensch, was ist eure Hoffnung? Vielleicht der eine oder andere würde sagen, Jesus, weil man als Kind immer auch eine richtige Antwort weiß, das ist Jesus, ja? Aber würden wir wirklich sagen, der Wiederkunft von Jesus. Ist das wirklich heute noch unsere Hoffnung, worauf wir uns sehnen? Sehnen wir uns danach wirklich, dass Jesus wiederkommt? Dass wir ein Teil haben dürfen an seiner Herrlichkeit? Und dass das, was unser Leben hier prägt, mit unseren Schmerzen, mit unserer Begrenztheit, mit unserer Krankheit, mit allem, was uns nach unten zieht, dass das plötzlich keine Macht mehr hat? Gott wird uns bis er uns im Himmel bei sich holt. Gott wird uns durch seine Kraft bewahren, weil wir ihm vertrauen. Hoffnung, Vertrauen. Ist diese Vertrauen Grundlage für uns? Oder wenn wir wieder unsere Gebete anschauen, sind wir ständig dabei, uns zu beschweren, zu beklagen, zu sagen, Herr, du weißt, ich hab's so schwer, mach's endlich einfacher. Können wir überhaupt sagen, Herr, danke für diese Hoffnung, dass es eines Tages besser wird? Vielleicht nicht hier, aber eines Tages bei dir. Wir werden Kraft bekommen. Wir werden von Gott durchgetragen. Aber am Ende der Zeit werden wir selbst sehen, wie herrlich das unvergängliche Leben ist. Ein Leben, was Gott schon für uns vorbereitet hat. Manchmal frage ich mich, was tue ich, was Ewigkeitswert hat? Was tue ich, was nicht vergänglich ist? Also vieles, was ich mache, um Geld zu verdienen, ist sozusagen vergänglich. Das wird absolut null Wert in der Ewigkeit haben. Aber vieles, was ich tun darf an Beziehungen, an Investieren in Menschen, Charakterschulungen wie auch biblische Wahrheiten weiterzugeben, das wiederum kann vielleicht auch rübergerettet werden in der Ewigkeit. Vieles, was wir hier unten auf Erde bauen, das wird vernichtet. Aber vieles an Beziehungen, in denen wir investieren, das hat Wert. Und Wert viel weiter manchmal auch aus unser eigenes Leben. Gott möchte uns diese Hoffnung auf das Ewige, von keiner Sünde, nicht beschmutzt, unzerstörbare Erbe, nochmal unsere Hoffnung darauf einrichten. Gott hat etwas für uns vorbereitet. Und das wird total schön sein. Ein bisschen ein Vorgeschmack können wir hier manchmal erahnen. Aber wie das sein wird im Himmel, ist unbeschreiblich groß. Und gerade eben am Karfreitag wie Ostersonntag in dieser Karwoche dürfen wir vielleicht neu darüber nachdenken. Herr, wo habe ich diese Sehnsucht? Ist da wirklich ein Verlangen, da bei dir in der Herrlichkeit zu sein? Freue ich mich darauf? Oder habe ich meinen Blick so fixiert auf das, was hier unten ist, dass ich vergesse, was sein wird? Ich lese weiter, Vers 5, darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manchen Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer vollkommen gereinigt wurde. Lob, Preis und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn jetzt nicht sehen könnt. Eure Freude ist grenzenlos, denn ihr kennt das Ziel eures Glaubens. Die Rettung für alle Ewigkeit. Wie sieht's aus mit unserer Freude? Ist die Freude am Herrn wirklich unsere Stärke? Oder sind wir ein bisschen bekümmert, niedergeschmettert, deprimiert, ausgelaucht? Wie sieht's aus? Oder haben wir diese Quelle immer wieder neu, wo wir auftanken können, wo wir Freude haben können, nicht weil das Leben glatt läuft, das war einfach, ja, im Urlaub zu sein, wo es denn Sonne und Wasser und Strand und so weiter, da, wenn es einem nicht gut geht, das kann ich nicht verstehen. Aber wenn es denn irgendwie 4 Jahreszeiten an einem Tag gibt, wie gestern, wenn das einfach nicht so richtig warm wird und wo vieles einfach zu Hause doof läuft, trotzdem da Freude zu haben, weil der Blick auf was anders gerichtet ist, auf das, was ewig ist, das ist das, was Paulus hier, zu Petrus uns hier ein bisschen sagen möchte. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manchen Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. Schön, dass ich schon wieder darüber predigen darf, nicht wahr? Immer wieder, wenn ich hierhin komme, gibt es irgendein Vers zwischendurch, in dem es steht, ihr werdet viel erleiden. Und das gehört zum Christsein leider dazu. Jeder, der versucht zu predigen, alles ist perfekt, wenn wir zum Glauben kommen, hat die Bibel leider nicht verstanden. Denn Jesus lässt Dinge zu, damit wir auch im Glauben wachsen können. Damit wir im Glauben wirklich gestärkt werden. Damit wir im Glauben geläutert werden. Damit wir im Glauben rein und heilig vor ihm stehen. Es wäre so gut, wenn wir erkennen und dadurch sofort tun würden. Aber leider sind wir nicht immer die klügsten Menschen dieser Welt und wir brauchen ein kleines bisschen Druck. Und Gott lässt diesen Druck zu. Ein Beispiel: Vor ungefähr 8 Jahren saß ich mal am Tisch und meine beiden Jungs haben etwas gemacht und das fand ich doof. Und zuerst gab es diesen Blick. Und die haben da nicht drauf reagiert. Und dann gab es den sogenannten und darauf haben sie nicht reagiert. Und dann gab es dann weitere Druckerhöhungen, denn Kevin, ja, ist was? Ja, kennt er. Und manchmal machen wir es bei Gott genauso. Gott gibt uns den Blick, also er schaut uns durch sein Wort uns an und wir sind irgendwie wie Teflon, es prallt einfach ab. Und dann manchmal gibt es den von Gott, wo Dinge in unser Leben da sind, wo es einfach ein bisschen schwieriger wird, aber lalalala, wir sind woanders mit unseren Gedanken. Und dann kommt dieser eindringliche Ruf in unser Leben. Und manchmal hören wir in dem Moment und kehren wir um. Aber manchmal auch nicht. Manchmal braucht es, hör damit endlich auf oder bum bum bum. Und manchmal ist da, wo wir immer noch sagen, la 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 la, ja, und wir machen weiter und weiter und Gott erhöht den Druck, weil er ein liebevoller Vater bleibt. Denn Gott, sein Vater, liebt seine Kinder, er wird sie auch züchtigen, er wird sie auch erziehen. Und das ist wichtig, dass wir es zulassen. Wiederum, manchmal erzwingen wir unsere Kinder etwas zu tun, wozu die absolut keine Lust haben. Und im Nachhinein sagen sie, Mensch, danke, das war doch gut. Aber im Vornherein haben sie gesagt, nee, will ich nicht. Und manchmal lässt Gott das auch bei uns zu, dass wir in eine gewisse Schwierigkeit hineinkommen. Ob es eine finanzielle oder in der Ehe oder auch mit den Kindern oder auf der Berufsstelle, Arbeitsstelle oder auch mit unseren Nachbarn oder sogar in der Gemeinde. Vieles läuft nicht ganz so, wie wir es wollen. Und Gott kann das und Gott möchte das gebrauchen, um uns zu reinigen, um uns zu heiligen, um uns darauf aufmerksam zu machen, wo ist denn tatsächlich unsere Hoffnung? Ist das in Menschen? Ist unsere Hoffnung in irgendwelche Strukturen? Ist unsere Hoffnung in irgendwelche Traditionen und Gewohnheiten? Oder liegt tatsächlich unsere Hoffnung in unserem Herrn? Trägt er uns? Ist da das Grundlage von allem, was da ist, auch wenn vieles wegbricht? Gott möchte uns läutern. Er möchte uns wertvoll und beständig haben. Und eine interessante Sache habe ich hier mehrfach im Vers 7, da steht Lob, Preis und Ehre. Und ich habe gesagt, werden wir Gott geben? So klingt es normalerweise. Aber da steht, Lob, Preis und Ehre werdet ihr denn an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Ich muss ein bisschen darüber nachdenken, ein bisschen kauen. Und ich habe einfach wirklich gedacht, Mensch, was ist das hier? Wo Lobpreis, wo Ehre, wo Dank? Ja? Und dann überleg dich, was ist das, was ich ganz tief in meinem Herzen von Gott eines Tages hören möchte? Mein treuer Diener, hier warst du im kleinen, geringen treu. Hier hast du Großes, was ich dir anvertrauen möchte. Das hast du gut gemacht. Gott möchte eines Tages zu uns sagen, mein Sohn, meine Tochter, das hast du gut gemacht. Gott will eines Tages zu uns sagen, ich bin stolz auf dich. Du hast das wenig, was ich dir anvertraut habe, hast du verwaltet, hast du eingesetzt, hast du in mein Reich investiert. Und nun darfst du Größeres auch verwalten. Hier gebe ich dir was, denn du, mein Kind, du hast dich als treu erwiesen. Nun, der Teufel wird kommen und er wird sagen, was machst du denn da? Warum gibst du Geld in der Gemeinde? Warum investierst du dich? Es lohnt sich sowieso nicht. Warum tust du dieses oder jenes? Du kannst genauso krumm und schief alles machen wie deine Mitbewerber. Warum sollst du hier den schmalen Weg gehen? Das hat sowieso keinen Sinn. Kein Mensch sieht das. Und der Teufel wird immer und immer und immer wieder uns da versuchen, auf dem falschen Weg zu leiten. Aber da steht es in Vers 8, ihr habt ihn nie, Jesus, gesehen und ihr liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt. Und eure Freude ist grenzenlos, denn ihr kennt das Ziel eures Glaubens, die Rettung für alle Ewigkeit. Wir verlieren das Ziel so sehr aus den Augen. Wir sind so involviert in dem Alltag, dass wir gar nicht sehen, wohin wir laufen. Wir versuchen dann einen Tag nach dem anderen irgendwie zu überstehen und wir verlieren diese Perspektive für die Ewigkeit, für das, wozu Gott uns eigentlich geschaffen hat, Gemeinschaft mit ihm zu haben und unsere Geschwistern und die Menschen dieser Welt ein bisschen von Gottes Liebe weiterzugeben, wie wir können. Alles andere ist Beiwerk. Haben wir wirklich wieder dieses Ziel, diese Perspektive vor Augen? Ich lese weiter ab Vers 10. Schon die Propheten haben nach dieser Rettung gesucht und geforscht und sie haben vorausgesagt, wie reich Gott euch beschenken würde. In ihnen wirkte bereits der Geist Christi. Er zeigte ihnen, dass Christus leiden müsste und danach Ruhm und Herrlichkeit empfangen würde. Daraufhin forschten die Propheten, wann und wie dies geschehen sollte. Gott ließ sie wissen, dass die Offenbarungen nicht ihnen selbst galten, sondern euch. Nun sind sie euch verkündet worden, und zwar von denen, die euch die rettende Botschaft gebracht haben. Gott erfüllte sie dazu mit dem Heiligen Geist, den er vom Himmel zu ihnen sandte. Und diese Botschaft ist so einzigartig, dass selbst die Engel gern mehr davon erfahren würden. Ich finde es interessant, dass dieses Wort forschen zweimal drinsteht in diesem Text. Und da frage ich mich und da frage ich euch, wann habt ihr zum letzten Mal wirklich eine Bibel geforscht? Also ich weiß noch, vor 20 Jahren habe ich mein Bibellexikon gehabt, dann habe ich mein Konkordanz gehabt und habe ich ein paar verschiedene Bibelübersetzungen und das war richtig Arbeit damals. Und dann heute kann ich einfach eintippen in mein wunderbares Bibelprogramm und es spuckt alles raus und das ist so viel einfacher, aber dennoch tue ich es manchmal sogar weniger. Wo habe ich wirklich geforscht eine Bibel nach irgendetwas? Wo habe ich wirklich zum Beispiel das Thema Hoffnung im Neuen Testament angeschaut und überlegt und gefragt und im Gebet vor Gott gestanden, sagen, Herr, wo möchtest du mir Hoffnung geben? Was sagt dein Wort mir zu diesem Wort, zu diesem griechischen Begriff oder zu diesem Begriff nur auf Deutsch? Haben wir geforscht in Gottes Wort? Oder lassen wir alles einfach vorgekaut einfach zu uns rüberkommen? Beschäftigen wir uns mit Gottes Wort. Die Propheten haben das getan. Die haben gesucht und geforscht. Und die haben gesehen, wie Gott eines Tages dieses Erde so reich beschenken wollte. Larry Crabb, ein ziemlich berühmter und bekannter christlicher Psychologe, hat viele, viele Bücher geschrieben. Und eine seiner neuesten Bücher heißt Die 66 Liebebriefe Gottes an uns Menschen. 66, so viele Bücher gibt es in der Bibel. Und das höre ich zurzeit. Und jeder Brief nimmt er einfach mal durch, in ungefähr 4-5 Minuten, und zeigt, wie diesen Brief ein Liebesbrief ist an uns Menschen. Nun, das ist echt schwierig bei 1. und 2. König. Das ist echt schwierig, wenn man die 1. und 2. Chronik durchliest. Das ist sogar schwierig, wenn man einen Richter durchliest. Dann sieht man einfach, wie alles kaputt geht, was Gott da geschenkt hat. Geschweige denn 5. Buch Mose und so weiter, ja? Aber es ist erstaunlich, wie Gott da wirklich zu diesem Mann geredet hat und gezeigt, guck mal, überall in jedem Buch der Bibel gibt es einen kleinen Blick auf Jesus hin. Es wird kommen, er wird kommen, er wird kommen. Es wird einen Zeitpunkt geben, an dem es so toll sein wird. Und wir dürfen in dieser Zeit schon leben. Wir wurden gerettet, wir mussten nicht mehr ein Teil, ein Volk ist hineingeboren werden. Wir dürften zu diesem Glauben an Jesus Christus kommen. Und der Geist Gottes wirkt in uns. Im Alten Testament war es reserviert für einige wenige Auserwählten. Und wir alle dürfen rechnen mit dem Heiligen Geist, dass er uns erfüllt, dass er uns Kraft gibt, dass er uns leitet und führt. Dieser Heilige Geist möchte uns heute neu begegnen und uns zeigen, wie viel Christus für uns gelitten hat und wie viel Ruhm und Herrlichkeit auf Jesus wie auch auf uns wartet. Diese Propheten haben geforscht, die haben gezeigt, die wurden auch beschenkt mit Offenbarungen. Und diese Hoffnung galt denen nicht, sondern uns. Alles zeigte sich hin zum Kreuz und dem, was passiert ist. Bei der Einleitung wurde gesagt, dass Ostern der schönste christliche Feiertag des Jahres ist. Der Höhepunkt. Das, wonach die ganze Schöpfung sich sehnt. Uns wurde verkündigt. Uns wurde die rettende Botschaft gebracht. Gott erfüllte uns mit dem Heiligen Geist. Und diese Botschaft von der Rettung von Jesus, von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, der Gemeinschaft mit Gott ohne irgendein Tempel, ohne irgendwelche Blutvergießen von Tieren, irgendwie ohne Vermittler und Priester, dass wir freie Zutritt jetzt zu Gott haben, das ist sogar manchmal für die Engel fast unbegreiflich. Die hätten so viel mehr davon gewusst. Aber uns kleine Menschen wurde das gezeigt, geschenkt, gegeben. Und nun stellt sich für mich immer wieder die Frage, und was machen wir damit? Ist es ähnlich wie ein Impfstoff, der wirklich die gesamte Menschheit retten könnte? Und wir sagen, schön, ich bin geimpft, das reicht. Ah ja gut, meine Eltern oder meine Kinder oder vielleicht die nahe Verwandtschaft sollten auch irgendwie dabei sein. Aber wir merken nicht, wie viele Leute verloren gehen ohne diesen Impfstoff. Ohne die rettende Botschaft von Jesus Christus tatsächlich denn dort zu bekommen. Die Christusgemeinde Zuhoe, Baptistengemeinde, hat schon über ungefähr 15 Jahren jetzt, Wacken gibt es seit 17 Jahren, beten. Die haben 15 Jahre dagegen gebetet, dass diese Fest stattfindet. Und das war interessant, am Freitag war Vorbereitungstreffen und da hat der eine Person gesagt, ja, wir haben gebetet, dass es denn viel regnet und das Ding ausfällt und es hat viel geregnet. Und dann habe ich das nächste Mal gebetet, oh, lass Herr eine Hitzewelle kommen, dass das ausfällt. Und da kam eine Hitzewelle. Und die Leute dort haben sich gefreut. Über Matsch wie Sonne. Es hat nichts genützt, haben sie gesagt. Und die haben auch berichtet, wie müde die geworden waren. Wie müde, dass wirklich Gott nichts tut. Denn diese Festival wuchs und wuchs und wuchs von 20 auf 30 auf 50 auf 70 auf 90.000. Und es schien kein Ende zu sein. Und dann war das Interessante, dass dieser Missionar von der Street Church da oben in Schweden dort auf ein Metal-Festival seine Bibel verteilt hat. Und tatsächlich jemand vom Wacken, von der Leitung sagte, hey, das hätten wir auch gerne bei uns in Wacken. Würdet ihr auch bei uns Bibeln verteilen? Und dann kam diese Verbindung relativ schnell letztes Jahr zusammen. Und die fragten an, die Leute aus Schweden in Wacken, in der Landeskirche, Mensch, wir haben die Möglichkeit, bei Wacken Open Air Bibel verteilen, können wir irgendwie mit euch zusammenarbeiten? Und die Kirche hat gesagt, nö, wollen wir nicht. Und da war der Missionar ein bisschen ratlos und dann schaute er im Internet und schaute nach Gemeinden ringsherum und da fanden die einen in Wilstern, die anderen in Itzehoe und wir beide waren sehr, sehr hellauf begeistert und haben innerhalb von 6 bis 8 Wochen das auf die Beine gestellt, das möglich zu machen. Aber es ist interessant zu sehen, wie Gott etwas schon lange, lange, lange mit Gebet vorbereitet hat. Jetzt kriegen wir mehr Leute in einem Ort für ein paar Wochen aus dem ganzen Kreis Steinburg wohnen. Und die dürfen wir jetzt einfach mit dieser Botschaft von Jesu Liebe und seine Güte einfach erreichen. Und zuerst hat man gedacht, Mensch, die sind gar nicht offen dafür. Die haben letztes Jahr die Bibeln tatsächlich aus der Hände rausgerissen und sagten, wir wollen auch eins. Wir wollen auch da drin lesen können. Denn da sind wirklich vorne und hinten so Lebensgeschichten für berühmte Musiker, die sich bekehrt haben zu Jesus. Und wir haben auch dann am Freitagabend einen jungen Mann gehabt aus Frankfurt, der die Bibel bekommen hat und hat sich dann vor Ort bekehrt, ist integriert in eine gute Gemeinde und macht dann seinen Weg mit Jesus. Ich erzähle das, weil wir einen Plan haben, eine Vision, ein Ziel haben. Menschen sollen zum Glauben kommen. Ist das auch etwas, mit dem wir aufstehen und sagen, Herr, keine Ahnung, aber wenn es irgendwie möglich wäre, gebrauche du mich, um mit jemandem zu reden heute, lass es ein bisschen Ewigkeitswert haben, lass mich in jemanden investieren, ein gutes Wort, irgendwie vielleicht ein Gebet, vielleicht eher eine gute Tat in deinen Namen, um deine Liebe weiterzugeben. Bin ich wirklich überzeugt und einfach ja, begeistert von deiner Liebe und möchte es weitergeben. Habe ich diese Hoffnung, ja Herr, du kommst, komme bald und lass uns so viele wie möglich mitnehmen? Oder sagen wir, mein Tag ist doof und das kann ich nicht und ich will nicht mehr. Das versucht der Teufel uns immer wieder in diese Tritt, diese Fahrwasser reinzubringen der Entmutigung. Aber vielleicht soll der erste Brief Petrus uns helfen, neu unseren Blick auf das zu richten, was wirklich wert ist. Auf diese Hoffnung. Wir wurden gerettet für die Ewigkeit. Und Gott möchte auch seinen Heiligen Geist uns neu geben, damit wir auch ein paar Menschen helfen können, diesen Weg mit Jesus denn zu gehen. Die Hoffnung der Christen. Amen. Uns dort abholst, wo wir sind. Und ich möchte darum bitten, stellvertretend für alle hier, dass du uns heiligst, dass du uns reinigst, dass du uns wie Gold machst, der wirklich vor dein Antlitz eine angenehme Sache ist. Und dass wir eines Tages wirklich von dir hören werden, dein Lob, deine Ehre, dein Preis. Und dass wir wirklich erleben, Herr, wie du uns zum Salz und Licht für diese Welt gemacht hast. Dass wir erleben, dass unser Zeugnis wirklich Wirkungskraft hat, weil du durch deinen Heiligen Geist in uns und durch uns wirkst. Bewahre du uns und begegne du uns, gerade in dieser Karwoche, und hilf uns, Herr, neu zu begreifen, dieses Geheimnis deiner Auferstehungskraft. Amen.